Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
Das gab es das letzte Mal vor über 70 Jahren. Seit diesem Wochenende gilt in Berlin eine Sperrstunde, weil immer mehr Menschen sich mit dem Coronavirus infizieren, gehen in Bars, Clubs und in Kneipen um 23 Uhr die Lichter aus. Auch in Frankfurt gibt es eine Sperrstunde ab 22 Uhr. Bremen folgt heute und auch andere Städte denken laut über die Einführung einer Sperrstunde nach. Gute Nacht, Nachtleben, titelt die Berliner Taz, auch die Berliner Clubkommission. Ein Zusammenschluss von ClubbetreiberInnen und PartyveranstalterInnen hält die Maßnahme, man könnte sagen, naturgegeben für falsch. Ihre Vorstandsvorsitzende Pamela Schobers ist jetzt am Telefon. Schönen guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Die meisten Neuinfektionen gibt es, das ist erwiesen, durch große Feiern und Ansammlungen von jungen Erwachsenen. Wenigstens Partys sind also ein wesentlicher Punkt für steigende Ansteckungszahlen. Würden Sie da widersprechen?
Ja, man muss unbedingt unterscheiden zwischen privaten Partys und sozusagen organisierten Partys. Da gibt es einen wirklich großen Unterschied und das ist tatsächlich auch erwiesen. Unglücklicherweise wird das immer zusammen in einen Topf geschmissen. Es sind die Privatpartys, wo keiner aufpasst. Es sind nicht die Veranstaltungen, die von uns Profis sozusagen durchgeführt werden, wo wir Hygienekonzepte haben und so weiter und so fort.
Nun fürchten Sie, dass ja wahrscheinlich diese Privatpartys auch eher zahlreicher werden, wenn die Möglichkeit entfällt, ab 23 Uhr öffentlich zu feiern, oder?
Ja, das ist halt das ganz große Problem. Deswegen halten wir tatsächlich diese Maßnahme des Berliner Senats für falsch, weil die jungen Leute, die sich ja bisher, das hat man im Sommer ja auch gesehen, nicht haben abbringen lassen vom Treffen und vom gemeinsamen Feiern. Und ich finde, dass wir als Clubs, wir haben ja unsere Außenbereiche ab August nutzen können. Im Übrigen, bei uns sind die Lichter seit März in den Clubs aus. Ne? Also wir haben ja gar nicht offen. Wir nutzen unsere Außenbereiche, da ist erwiesen, dass die Ansteckungsgefahr nicht so groß ist. Und wir haben Kontaktnachverfolgungslisten, wir regeln fast alles über Vorverkäufe, wir haben Hygienekonzepte und wir konnten halt im Sommer und bis jetzt eben entsprechend Leute auffangen und in geordnete Bahnen lenken sozusagen. Und ich glaube halt einfach, wenn es die Sperrstunde gibt und die Leute sich auch draußen nicht mehr treffen können nach 11, dass sie eben reingehen in die Wohnungen, in die WGs. Da gibt es dann keine Nachverfolgung. Da sind die Leute auf engem Raum. Mm.
Frau Schobers, ich muss jetzt aber doch noch mal fragen, wenn jetzt die Infektionszahlen weiter so rasant steigen wie im Moment, dann heißt ja aber doch wahrscheinlich die Alternative irgendwann nur noch komplette Schließung, also Lockdown wie im Frühjahr. Und das würde der Gastronomie doch dann noch viel dramatischer das Genick brechen, oder nicht?
Ja, das stimmt schon. Es ist, glaube ich, so ein bisschen die Frage mit dem Huhn und dem Ei, was ist sozusagen zuerst da? Also die Frage ist, ob wir nicht durch geordnete Veranstaltungen, also dass Bars und Clubs und Restaurants entsprechend länger offen haben, kontrolliert zusammen sind, die Ansteckungszahlen nicht weiter nach oben treiben oder ob nicht genau diese Privatpartys oder dass der Druck in Illegalität, Leute treffen sich privat zu Hause, die Zahlen nicht eher steigen lässt und dann am Ende der komplette Lockdown kommt.
Jetzt wäre natürlich am vernünftigsten, wenn alle besonnen zu Hause blieben und man könnte doch auch argumentieren, dass es doch vielleicht auch vernünftiger wäre, dann die Läden geschlossen zu halten und vor allem für finanzielle Unterstützung für den Erhalt der Clubkultur zu kämpfen. Ist das nicht auch so ein bisschen doch das, was man jetzt dieser Tage einfach ausgeben könnte als Losung, Augen zu und durch? Wir verzichten jetzt alle gemeinsam aufs Feiern und dann haben wir es vielleicht schneller hinter uns?
Ich glaube halt tatsächlich, dass das für etliche Menschen einfach nicht so einfach ist. Wir haben das ja gesehen in dem Lockdown im März, April, dass es für viele Menschen diese Abgeschiedenheit einfach aus sozialen Gründen nicht gut ist. Und ich glaube im Übrigen auch, dass viele Menschen einfach auch gerade aufgrund dieses Flickenteppichs von Regeln auch irgendwie so ein bisschen den Überblick verloren haben und das auch nicht mehr ganz so ernst nehmen. Natürlich muss man unbedingt die Leute aufklären und darauf achten. Aber ich glaube trotzdem, dass man, wenn man in geordneten Bahnen Menschen zusammenbringen kann, insbesondere in den Außenbereichen, weil es geht uns nur um die Außenbereiche. Wir haben die ganze Zeit indoor geschlossen. Es ginge nur um die Außenbereiche, dass wir da die Menschen weiterhin irgendwie auffangen können. Das hätte eine soziale Komponente. Die Leute könnten sich begegnen. Sie wären erfasst, geordnet sozusagen. Und das ist eigentlich alles, was wir wollen und was wir denken, was auch der richtige Weg ist.
Die vom Berliner Senat beschlossene Sperrstunde hält die Berliner Clubkommission für die falsche Maßnahme, um die steigenden Covid-19-Infektionszahlen in den Griff zu bekommen. Pamela Schobes ist Vorstandsvorsitzende der Clubkommission. Vielen Dank fürs Gespräch.
Sehr gerne. Dankeschön.
Das Jahr 1990 freilegen, so heißt ein wahrer Klopper von Bild und Textband, der auf über 600 Seiten die Zeit der Wiedervereinigung in den Blick nimmt und der im Frühjahr für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert war. Viele echte Schätze gibt's da, wobei die Texte eines Autors besonders auffallen, die des Journalisten und Schriftstellers Martin Groß nämlich. Groß war 1990 aus dem Westen als Chronist nach Dresden übergesiedelt. Er wollte die neue Zeit ganz akribisch beobachten und geradezu mitschneiden. Das Ergebnis ist der Band Die letzten Tage. Eine ungemein poetische Mischung aus Briefen, Tagebucheinträgen und Reportagen, erschienen zum ersten Mal 1992 beim Berliner Basisdruck Verlag. Wiederentdeckt und veröffentlicht hat sie jetzt Jan Wenzel vom Leipziger Spektor Verlag. Schönen guten Tag, Herr Wenzel.
Hallo.
Sie haben dieses Bändchen vor 2 Jahren eher zufällig bei einem Online-Antiquariat erstanden für 2 Euro. Als Sie dann anfingen, darin zu blättern, schreiben Sie, da war Ihnen, als hielten Sie den Schatz des Priamos in den Händen. Warum? Was hat Ihnen an diesem Text sofort so gut gefallen?
Also ich war zu der Zeit an Recherchen für diesen Band, das Jahr 1990, freilegen. Und las im Prinzip kreuz und quer alles, was ich an Büchern über dieses Jahr, aus diesem Jahr finden konnte. Und bin bei diesen Lektüren eben auch auf Martin Groß gestoßen. Und als ich diesen Band dann las, war ich absolut begeistert, weil das, was Martin Groß in das letzte Jahr geschrieben hat, ist die wohl genaueste, detailreichste und auch hellsichtigste Chronik dieses Jahres.
Wir haben hier eine ausgesprochen schlechte Leitung. Ich muss Sie schon mal vorwarnen. Möglicherweise rufen wir Sie gleich noch mal per Telefon an. Wir haben hier so einen ganz kleinen Aussetzer. Aber das, was Herr Groß da macht, Martin Groß, das ist ja so besonders, weil es auch wirklich über ein ganzes Jahr lang geht. Und das steigt ein am 5. Januar 1990. Martin Groß notiert da Folgendes.
Ich gehe in diesem Land herum wie in einem stillgelegten Bahnhof. Unter dem Glasgewölbe hindurch, an den Fahrplänen und Schaltern vorbei, viel Staub, viel Licht und viel Stille. Dort hinten noch ein paar Leute, die auf den Bus warten. Das unbeschwerte Gehen durch ein Land, das sich aufgegeben hat. Was ich jetzt sehe, ist nicht mehr gültig. Oder höchstens noch eine Weile. Unangefochten geht man umher, das Geld, das man ausgibt, die Gebote, die man übertritt. Das alles hat nichts mehr zu sagen. Es geschieht nur scheinbar. Nur man selbst gehört zur Wirklichkeit und zur Zukunft. Aber ich weiß, auch das ist nur Schein.
Jan Wenzel, das sind ja nur wenige Zeilen, aber die geben schon ziemlich genau den Ton und die Stimmung dieses Buches wieder. Was würden Sie sagen, wie unterscheidet sich diese Zeit vom Herbst 89?
Es ist nicht mehr die Zeit der Euphorie, des Aufbruchs, sondern im Januar 1990 mischen sich dann schon ganz verschiedene Dinge. Die Leute, die auf die Straße gehen, haben stellen plötzlich fest, dass sie ganz unterschiedliche Ziele haben. Die einen wollen eine andere DDR, die anderen wollen eine möglichst schnelle Wiedervereinigung und die D-Mark. Und Martin Groß ist jemand, der die Distanz, aber auch die Nähe hat, das sehr genau zu beobachten und zu beschreiben.
Wir hören noch einen Auszug, in dem das sehr schön deutlich wird, und zwar aus dem Juli 1990, kurz nach Einführung der D-Mark. Im Osten geht es dieser Tage vornehmlich um eins, um Shoppen bis zur Besinnungslosigkeit. Martin Gruß schreibt in seinem Buch Das letzte Jahr Folgendes.
Es ist alles gigantisch. Eine fußballfeldgroße Fläche, drei Zelte nebeneinander und an der Stirnseite eine Batterie von 20 Kassen. Die Waren verkauft man direkt aus dem Karton. Keine Regale, keine Verkaufstische, nur Kartons. Direkt von der Erde weg, stapelweise. Hier eine 15 Meter lange Reihe unterschiedlicher Käsekartons, daneben eine ebenso lange Reihe mit Marmelade- und Honigkartons und so weiter. Staub liegt auf allem, genauer gesagt, eine dünne Schicht roter Erde überzieht alle Kartons. Staubgleich schwebt sie zwischen den Spanplatten herauf, während man zu Tausenden darauf herumtrampelt.
Martin Gruß, der Autor, der hat selbst ein kurzes Vorwort zu Ihrer Wiederauflage geschrieben, Herr Wenzel. Und da reflektiert er sehr klug auch nochmal seine eigene Rolle zu dieser Zeit, nämlich die des möglicherweise etwas naseweißen Wessis, der so ins Tal der Ahnungslosen nach Dresden kommt und für die Ossis möglicherweise sehr höhnisch rüberkommt. Dem Westler, so mutmaßen Sie, sei er vielleicht aber auch nicht kapitalismuskritisch genug erschienen. Ist das ein Grund, warum seine Beobachtungen nicht schon damals, also beim ersten Erscheinen 1992, durch die Decke gingen?
Ich glaube, 1992 war das, was er beschreibt, für viele noch zu nah. Also wahrscheinlich hätte auch ich damals dieses Buch nicht gelesen, weil ich gedacht hätte, das habe ich ja gerade selber erlebt. Und ich glaube, dass es manchmal einfach diesen zeitlichen Abstand braucht. Man hat das oft bei Tagebüchern, dass eine bestimmte Form der Mitschrift von Zeit wertvoll wird.
Sie haben ewig versucht, Martin Gruß ausfindig zu machen. Und das war wirklich besonders skurril, weil ja auch schon der Band, in dem seine Texte wirklich so ein ganz maßgebliches Gerüst sind, dieser Band, für den Sie auch bei der Leipziger Buchmesse nominiert wurden für den Buchpreis, der wurde ja dann publik, aber trotzdem war es lange unmöglich, den Autor ausfindig zu machen. Wie haben Sie ihn schließlich gefunden und was war aus ihm geworden?
Das eine, was wir gemacht hatten, war damals in dem Band, das Jahr 1990 freilegen, hinten im Impressum Martin Gruß einen Brief zu schreiben, in der Hoffnung, dass er irgendwann dieses Buch finden wird oder jemand anders ihm das Buch gibt. Dann erschienen im Frühjahr eine ganze Anzahl von Besprechungen zu diesem Buch und im Prinzip in jeder wurde Martin Gruß herausgehoben. Und dann dauerte es aber immer noch bis zum Juni, dass ein Journalist, Tobias Lehmkuhl, ihn ausfindig gemacht hat. Er lebt heute in der Nähe von Bienenbüttel bei Lüneburg. Und nachdem Tobias Lehmkuhl ihn besucht hatte, bekamen wir auch Nachricht, dass Martin Gruß gefunden wurde. Und meine Mitverlegerin und Frau Anne König und ich machten dann einen Wochenendausflug zu ihm. Und wir haben uns im Prinzip von der ersten Minute an ganz wunderbar verstanden auch.
Nach 30 Jahren wiederentdeckt, der Autor Martin Gruß und sein Buch Das letzte Jahr, Aufzeichnungen aus einem ungültigen Land. Vielen Dank an den Verleger Jan Wenzel vom Spektor Verlag. Dort ist das Buch erschienen, 368 Seiten, kosten 22 Euro. Herr Wenzel, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute startet die zweite Staffel der schwulen Dating-Show Prince Charming beim Streamingdienst TV Now. Die erste Staffel wurde mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet. Der Lesben- und Schwulenverband Deutschland begrüßte im Deutschlandfunk Kultur die Verlängerung der Sendung. Es sei wichtig, schwules Leben und schwule Sexualität sichtbar zu machen, sagte der Sprecher des Verbandes Markus Ulrich. Für die Zukunft wünsche er sich mehr lesbische Sichtbarkeit.
Man muss halt einfach sagen, dass wir natürlich in einer sexistischen Welt leben, wo das, was Frauen machen, eh als unwichtig angesehen wird, öfter mal. Zum Beispiel halt auch die Malisa-Stiftung hat ja auch gezeigt, wie es um die weibliche Sichtbarkeit generell steht im deutschen Fernsehen, wo einfach klar ist, dass ganz oft eigentlich eine männliche Dominanz dort auch im Fernsehen ist. Und das spiegelt sich dann ein Stück weit natürlich dann auch in der LSBTI-Community.
Der Bundesverband Freie Darstellende Künste sorgt sich wegen der anhaltenden Corona-Maßnahmen um die Zukunft der Künstler in Deutschland. Viele Kunstschaffende hätten bis zur Jahresmitte mit den staatlichen Hilfen überleben können, sagte der Geschäftsführer des Vereins Beermann im Deutschlandfunk. Man wisse aber nicht, wie es weitergehe.
Wenn wir sozusagen auf die zweite Jahreshälfte gucken und auf das, was dann auch 2022 passiert, da ist eine große Sorge, dass viele das nicht überleben. Und das sieht man nicht nur an Insolvenzzahlen. Es gibt auch ein stilles Kultursterben, wo viele einfach den Beruf wechseln oder einfach nicht mehr zur Verfügung stehen. Und wenn das passiert, diese Strukturen, die sind dann irreversibel kaputt und nicht zu ersetzen.
Der Geschäftsführer des Bundesverbandes Freie Darstellende Künste e.V., Stefan Beermann. Die deutschsprachige Opernkonferenz hat zum Abschluss ihrer diesjährigen Herbsttagung von der Politik gefordert, mindestens 50% des Zuschauerraums freizugeben. Der Vorsitzende der Konferenz, der Frankfurter Opernintendant Löbe, erklärte im Deutschlandfunk Kultur:
Wenn Sie beobachten, wie diszipliniert unser Publikum hereinkommt, sich nach allen Regeln verhält, während der Vorstellung zum Teil auch noch die Maske aufhält und dann wieder ebenso still und ruhig wieder nach Hause geht, da gibt es wenig Möglichkeiten des Ansteckens. Und deshalb hoffen wir doch sehr auf eine Lockerung in der nächsten Zeit, zumal uns ja parallel dazu gedroht wird, dass diverse Einnahmedefizite nicht von der Stadt oder von dem jeweiligen Träger ausgeglichen werden können.
Bernd Löbe, der Vorsitzende der deutschsprachigen Opernkonferenz.
Wer auf Instagram gesehen werden will, muss nackte Haut zeigen. Irgendwie hatten wir alle diesen Eindruck schon immer. Und es stimmt tatsächlich, behauptet jetzt Algorithm Watch. Die NGO kämpft für mehr Transparenz und gegen die Dating- und Deutungsmacht globaler Konzerne wie Facebook, Google und Twitter. Algorithm Watch hat eine Studie erstellt und erklärt nun, Instagram zeige in den Rankings der Newsfeeds an vorderster Stelle diejenigen Bilder, in denen Frauen viel nackte Haut zeigen. Wie sexistisch die Algorithmen wirklich sind, wollte unsere Autorin Andrea Richter wissen.
The sustainable bikinis and bathing suits.
Um zu verstehen, welche Fotos Instagram bevorzugt, hatten Algorithm Watch und das European Data Journalism Network Freiwillige darum gebeten, ein Browser-Add-on zu installieren. Und einigen Dutzend professionellen Insta-Accounts aus den Bereichen Gastro, Reise, Fitness, Mode und Kosmetik zu folgen.
Die Daten, die wir gesammelt haben, die haben gezeigt, dass halbnackte Männer und Frauen in den Newsfeeds überrepräsentiert gewesen sind. Wir wissen nicht genau, warum das so ist. Was wir wissen, ist, dass Instagram Bilder automatisch analysiert, wenn sie gepostet werden.
In der Untersuchung hatten Posts mit Bildern von Frauen in Unterwäsche oder Bikini eine 54% höhere Wahrscheinlichkeit, im Newsfeed der UserInnen zu erscheinen. Bilder von Essen oder Landschaften eine 60% niedrigere Wahrscheinlichkeit. Nicola Kaiser-Brill von Algorithm Watch konfrontierte Facebook, zu dem als Konzern mittlerweile auch Instagram gehört, mit den Ergebnissen der Untersuchung.
Facebook did not answer the question.
Facebook hat unsere Fragen nicht beantwortet.
They said that our analysis was very bad.
Das Unternehmen behauptet, die Untersuchung sei in vielerlei Hinsicht fehlerhaft und zeuge von einer falschen Auffassung davon, wie Instagram funktioniere. Posts in den Feeds würden nach den Inhalten, für die bereits Interesse gezeigt worden sei, angeordnet. Und nicht nach willkürlichen Faktoren wie dem Vorhandensein von Badebekleidung.
Facebook analysiert die Bilder, die auf Instagram gepostet werden, automatisch. Und zwar mit einer Software, die Computer Vision heißt. Diese Software wird von Menschen trainiert, die dafür Tausende und Abertausende Bilder manuell labeln. Das Problem ist, dass es normalerweise Leute in armen Ländern sind, die sehr schlecht bezahlt werden und keinerlei Veranlassung haben, den Kontext der Bilder zu erfassen.
Während Instagram also behauptet, dass der Newsfeed danach organisiert sei, was einem bestimmten Nutzer am wichtigsten ist, scheint es, dass der Feed sehr wohl danach angeordnet werden könnte, was Instagram denkt, dass allen Nutzern wichtig sei. Nils Pickert von der Antidiskriminierungsorganisation Pink Stinks sieht hier deutlichen Handlungsbedarf.
Wenn man sich anschaut, wie zum Beispiel auf Twitter gerade auf den Umstand reagiert wird, dass NutzerInnen damit begonnen haben, durch Bildmontagen nachzuweisen, dass der Twitter-Algorithmus weiße Menschen in Bildausschnitten bevorzugt, dann sollte dadurch klar werden, dass Diskriminierung durch Algorithmen real ist. Die Frage ist also nicht, ob das geschieht, sondern in welchem Ausmaß und was dagegen getan werden kann. Und damit das geschieht, müsste sich die Branche von dem liebgewonnenen Gedanken verabschieden, dass ihre Algorithmen grundsätzlich neutral sind und nichts damit zu tun haben.
Das zugrunde liegende Problem ist schon länger virulent. Seit 3 Monaten ist eine neue EU-Verordnung in Kraft, die P2B-Verordnung. Sie verspricht den UserInnen mehr Transparenz. Experten wie der hamburgische Datenschutzbeauftragte Johannes Kaspar bezweifeln, dass sie als Waffe gegen sexistische Algorithmen von Nutzen ist.
Die P2B-Verordnung ist mit Sicherheit nicht der besondere Schlussstein für die Transparenz von Verbrauchern. Daran fehlt es schon auf der Ebene des Vollzugs, dass man hier im Prinzip gar keine Behörden hat, die das umsetzen, dass selbst das Ranking ja nur beschrieben wird und nicht sozusagen der dahinterstehende Quellcode etwa. All diese Dinge sind zum Stück weit auch symbolische Gesetze. Wenn wir um sozusagen die Kontrolle von künstlicher Intelligenz um diese ringen, dann wird uns da wahrscheinlich wenig helfen.
Algorithm Watch sieht derzeit nur einen Weg im Kampf gegen den Sexismus im Netz. Konzerne wie Facebook müssen kooperieren.
Es gibt keine Möglichkeit herauszufinden, ob die Wahrheit sagen oder nicht, weil es keine Möglichkeit gibt für jemanden außerhalb von Facebook herauszufinden, wie der Algorithmus funktioniert. Die Preisgabe des Codes, die würde helfen, aber auch das würde nicht ausreichen, denn automatisierte Software wie die, die entscheidet, was in den Newsfeeds von Instagram gezeigt wird, die ändert sich laufend, weil sie von menschlichem Verhalten lernt. Die einzige Möglichkeit herauszufinden, wie der Newsfeed funktioniert, das wäre ein Zugang, den Forscher nutzen könnten, um Untersuchungen anzustellen. Und das ist zurzeit nicht der Fall.
Researchers could use to run experiments, but this is not the case today.
1 Milliarde UserInnen weltweit. Unter den 18- bis 24-Jährigen gibt es kaum jemanden, der die Plattform nicht nutzt. Instagram hat mit dieser Reichweite eine ethische und moralische Verantwortung. Es wäre an der Zeit, sich deutlich gegen Sexismus zu positionieren.
Heute Abend läuft der mehrfach preisgekrönte Dokumentarfilm Midnight Traveler auf Dreisat, ein Film von Hassan Fazili und Emily Madavian. Er begleitet eine 4-köpfige afghanische Familie, die nach einer Todesdrohung durch die Taliban in ihrem Heimatland nicht mehr sicher ist und die versucht, in die EU einzureisen. Die Entstehung und vor allem auch die Produktion dieses Werkes ist sehr ungewöhnlich. Midnight Traveler besteht nämlich ausschließlich aus Bildern, die die Familie Fazili bei ihrer Odyssee durch verschiedene Länder selbst per Handy gedreht hat. Die Kulturjournalistin Jenny Zilke hat den Film vorab für uns gesehen. Hallo, guten Tag.
Hallo.
Was genau erzählt der Film?
Also es geht, wie gesagt, um diesen afghanischen Filmemacher Hasan Fazili und seine Frau Fatima, die ist auch Filmemacherin und Schauspielerin und die haben 2 sehr niedliche kleine Töchter, Sarah und Nagis. Und die haben, wie er dann so sagt, irgendwann eine settled existence eigentlich, ein gefestigtes Leben gehabt. Und dann gibt es halt diese Todesdrohung plötzlich 2015, nachdem er einen Film über einen Taliban-Kommandanten gemacht hat, gibt es eine Todesdrohung von den Taliban. Und dann flüchtet die Familie erstmal nach Tadschikistan. Dort beginnt dann der Film. Dort stellen die erfolglos 14 Monate lang Asylanträge, die immer wieder abgewiesen werden. Und sie sollen zurückdeportiert werden nach Afghanistan. Und es beginnt eine Odyssee. Die sagen dann, nein, das geht nicht. Wir sind hier nicht sicher. Wir möchten nach Europa, nach Deutschland. Und dann beginnt eine Odyssee durch verschiedene Länder, Iran, Türkei, Flüchtlingscamp in Bulgarien, in Serbien sind sie sehr lange, dann sind sie in Ungarn und Jahre später kommen sie dann in Deutschland an. Diese mehrjährige Flucht, die wird eben erzählt, aber auch die Erfahrungen natürlich, die während der Flucht passieren, ein Schleuser versucht, droht damit, die Kinder wegzuholen, wenn es nicht mehr Geld gibt und alle sind natürlich furchtbar ängstlich und die Kinder, die teilweise, also die ganz unterschiedlich damit umgehen, mal sind sie eigentlich so ganz, komischerweise sogar auch ganz gut drauf mal und ganz gut gelaunt und die eine Tochter tanzt irgendwie aus reiner Langeweile dann immer zu Musik aus ihrem Handy, zu Michael Jackson, They Don't Really Care About Us in so einem ganz kleinen Räumchen nur. Dann gibt es Ungeziefer, die zerstechen die Kinder. Dann gibt es in Bulgarien Demonstranten, die vor dem Camp gegen die Geflüchteten, die dort untergebracht sind, demonstrieren und dabei noch von der Polizei geschützt werden. Die sind allein bei dieser dieser ganzen Flucht 475 Tage lang in Serbien. Und was der Film eben nebenbei erzählt, ist tatsächlich auch die unterschiedlichen Persönlichkeiten dieser Familie. Die Fatima ist dann mal sauer, weil ihr Mann in einem Camp so ein bisschen mit einer anderen Frau flirtet, was man auch ganz gut verstehen kann, weil er filmt das und flirtet mit einer anderen Frau und sie ist dabei. Also irgendwie kann man das ganz gut nachvollziehen. Da sind beides eh ganz sympathische und humorvolle Menschen. Ja, und das erzählt der Film.
Jetzt hat die Familie eben alles selbst gefilmt. Wie ging das technisch vor sich? Wie muss man sich das denken? Also ist das dann wirklich so richtiges Wackelkino oder kann das überhaupt mithalten mit Kinofilmen, wie wir sie kennen?
Auf jeden Fall. Also wir wissen ja, dass natürlich die Qualität von Filmen, Handys und Smartphones schon viel, viel besser als Ton- und Bildqualität. Natürlich ist es nicht, kann man halt sich vorher nicht aussuchen, wie man es macht, aber das macht eigentlich überhaupt nichts. Es hat halt eine ganz eigene Ästhetik. Diese vier haben mit drei Handys gedreht und auch alle vier haben ab und an mal gefilmt. Das ist auch ganz hübsch, weil ab und an dann die Kinder gefilmt haben. Das, was man dann daran merkt, dass sie dann zum Beispiel etwas wackelig plötzlich werden, die Bilder. Man sieht dann eine Ziege und dann wird mit der Ziege so ein bisschen gespielt. Dann merkt man, aha, da hat jetzt gerade die Kamerafrau gewechselt. Ja. Und die Haltung, die dadurch entsteht, die ist natürlich eine sehr authentische und eine sehr, sehr auf eine Art selbstermächtigte, weil es ist auch der Off-Kommentar, wenn einer kommt, der kommt immer von dem Fasili, also von dem Regisseur, von dem Filmemacher selbst. Es ist quasi weder eine klassische Fly-on-the-Wall-Dokumentation, wo jemand sich so ganz zurückhält, noch interagiert bei den Bildern selbst jemand. Stattdessen geht es halt wirklich um diese Selbstermächtigung, weil die Protagonisten tatsächlich auswählen, was sie überhaupt filmen. Und natürlich kommt dazu dann die Ebene von der anderen Filmemacherin, von der Emily Madavian, weil der Schnitt und die Infos, die darüber hinaus im Bild sind, also in welchem Tag wir gerade uns befinden, in welchem Land und so, oder auch die Musik, sind natürlich weitere Gestaltungsebenen. Aber es ist eben nicht das Werk eines oder einer Fremden, die auf eine Sache guckt. Insofern finde ich, dass diese Art von Self-Made-Handy-Film eine ganz wichtige Entwicklung. Es hat übrigens auch was von einem Road-Movie, ne? Weil es halt die ganze Zeit sind die ja mehr oder weniger unterwegs, hat deswegen sowieso auch immer Spannung und sehr viel Zug. Also ich fand es sehr schön.
Midnight Traveler, der Film läuft heute Abend um 22.25 Uhr zum ersten Mal auf Dreisat. Danach steht er noch 4 Wochen lang in der Mediathek. Empfohlen hat uns diesen Film Jenny Zilka. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Fundstück.
Der islandbegeisterte Berliner Künstler Wolfgang Müller hat 1995 bei einem Gespräch mit der Elfenbeauftragten der Insel einiges über Naturgeister gelernt. Etwa, dass sie nicht sprechend kommunizieren, sondern mit einem für das menschliche Ohr unhörbaren Gesang. Fasziniert von den Fabelwesen widmete Müller den Elfen Islands 8 Jahre später ein Album. Mit dem deutschen Herbstlied berichtet er ihnen von den Lebensbedingungen ihrer deutschen Verwandten. Das Stück stammt aus dem späten 18. Jahrhundert und ist eines der unbekannteren Volkslieder. Aber jedes Jahr, wenn die Blätter fallen, aufs Neue aktuell.
Bunt sind schon die Wälder, gelb die Stoppelfelder und der Herbst beginnt. Graue Nebel wallen, rote Blätter fallen, kühler weht der Wind. Wie die volle Traube aus dem Rosenlaube purpurfarbig strahlt. Am Geländer Reifen, Pfirsiche mit Streifen, rot und weiß bemalt. Flinke Träger springen und die Mädchen singen, alles jubelt froh. Bunte Bänder schweben zwischen hohen Reben auf dem Hut von Stroh. Geige tönt und Flöte bei der Abendröte und im Morgenglanz. Junge Winzerinnen winken und beginnen deutschen Ringeltanz.
Ein eher unbekanntes Herbstlied von Wolfgang Müller, sorgfältig ausgegraben von Paul Paulun.